ist für viele Familien eine Zeit des Miteinanderspielens. Vielleicht hast du sogar ein Spiel geschenkt gekriegt. Wer von euch hat in den letzten Tagen in der Familie oder mit Freunden Spiele gespielt? Ja, doch ein paar. Ich habe euch sogar eins mitgebracht und das ist ein Jenga-Spiel. Wer das nicht kennt, ich werde es kurz erklären, worum es da geht. Hier geht es darum, dass man einen vorhandenen Turm mit dem, was da ist, möglichst hoch baut. Gemeinsam, in der Runde, abwechselnd, wird man den Turm aufbauen. Und man kann immer nur von unten irgendwo einen Stein entnehmen. Man muss suchen, wo ist es möglich, dass man einen Stein entnimmt und den setzt man oben drauf. Und so wird dieser Turm immer höher und man versucht natürlich schön vorsichtig das Ganze zu machen, damit er stabil bleibt. Je höher der Turm wird, desto wackeliger wird natürlich das System auch, weil man ja die Substanz von unten entnimmt. Und man muss auch gut überlegen, wo entnehme ich den Stein, damit das Ganze nicht gleich zusammenstürzt. Und wenn du nicht achtsam damit umgehst, wenn du unvorsichtig bist und es übersiehst, dass ein Stein vielleicht doch nicht so ganz entbehrlich war, dann kann das System zusammenstürzen und das Ende einer Runde ist immer der Zerbruch. Und dann wird der Turm wieder neu aufgebaut und eine neue Runde im Spiel beginnt. Jetzt stell dir vor, dieses Spiel steht für unseren Planeten, für unsere Erde. Es geht darum, der Mensch hat die Aufgabe bekommen, die Erde zu bebauen, zu bepflanzen, zu bewahren, dafür zu sorgen, dass alles gut wachsen kann, dass alles gut gedeihen kann. Und wie bei diesem Spiel können wir beim Aufbauen immer nur Elemente aus der vorhandenen Substanz nehmen. Wir können nichts von außen reinbringen, müssen das nehmen, was vorhanden ist. Es gibt nichts anderes. Das System ist also begrenzt. Und Unachtsamkeit kann viel Zerstörung verursachen. Wie beim Spiel gibt es mehrere Mitspieler und nicht alle achten so auf Stabilität. Manchen ist das Risiko lieber. Sie probieren aus, wackelt er doch und vielleicht fällt er gerade beim anderen dann um. Sie wollen die Grenzen austesten. Und die Weltgeschichte hat das auch ein bisschen gezeigt. Es ist seit Menschengedenken immer ein Aufbauen und Niederreißen. Aus den Trümmern der Vergangenheit wurde immer wieder etwas Neues aufgebaut. In unserer Zeit sind manche der Meinung, dass wir die Grenzen lange überschritten haben und uns die ganze Welt bald um die Ohren fliegen wird. Und seit es Atombomben gibt, besteht die realistische Chance, dass jemand einmal auf den falschen Knopf drückt und es tatsächlich passiert. Seit Jahren begleiten uns in den Medien auch immer wieder ähnliche Schlagzeilen, die so in etwa heißen, die Welt ist ein Pulverfass und die Menschen spielen mit dem Feuer. Auf jedem Kontinent wird gerade gezündelt und es brennt bereits, gerade ganz aktuell wieder. Vielleicht wurde gerade vor diesem Hintergrund die Losung für 2026, die wurde ja vor etwa 2 Jahren ausgewählt, als Wort der Hoffnung von einem ökumenischen Gremium ausgesucht. Und die Jahreslosung für 2026, die soll unseren Blick auf eine Zusage des Schöpfers dieses Planeten und des ganzen Universums richten. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und weil der Kontext so wichtig ist, wo ein Vers steht, aus dem Vers kann man ja vieles draus machen. Haben wir letzte Woche gehört, dass man aus dem Vers alles machen kann, was in der Bibel steht. Da werden wir uns auch die Aussagen rundherum ein bisschen anschauen. Wir werden einen Blick in die Zukunft werfen. Der Vers ist ja aus der Offenbarung. Wir werden einen Blick in die Vergangenheit machen und einen Blick in die Gegenwart. Und für den Blick in die Zukunft hören wir jetzt die Verse 1 bis 5 aus der Offenbarung.
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Johannes, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr.
Herr, rede du jetzt zu uns und segne das Reden und das Hören. Dir gebührt die Ehre. Amen. Diese Aussage, dieser Text, den wir gerade gehört haben, ist Teil einer Vision des Johannes, des Jüngers von Jesus. Es war eine Zeit, in der die jüdischen und die römischen Machthaber die Christen als Bedrohung für ihre Machtansprüche sahen, und sie wurden daher mit großer Brutalität verfolgt. Und in dieser ganz schlimmen Zeit, Johannes war ja in der Verbannung, erhielt Johannes eine Sicht auf das, was in ferner Zukunft, in fernen Zeiten geschehen wird. Und Gott zeigt ihm einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und was hier beschrieben wird, ist die Wiederherstellung dessen, was Gott für die Schöpfung von Anfang an vorgesehen hat. Siehe, ich mache alles neu, bedeutet nicht der Start einer neuen Runde, wie so beim Jenga-Spiel, bei dem nach einer gewissen Zeit wieder alles in sich zusammenfallen wird. Die zugesagte neue Erde, die ist für die Ewigkeit ausgelegt und wird so großartig sein, dass unsere Vorstellungen völlig überfordert sind davon. Kein Schmerz, kein Leid, keine Krankheiten mehr, keine Existenzängste, keine Kriege, keine Hungersnöte. Das System von Fressen und gefressen werden wird einfach nicht mehr existieren. Unvorstellbar. Einfach zu schön, zu unglaublich, um wahr zu sein. Es spricht gegen jede menschliche Erfahrung, gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis. Und Gott wird nicht einfach die Schäden der Erde nach der Verwaltung durch den Menschen reparieren und auskitten, was wir kaputt gemacht haben. So wie man eine Wohnung saniert, bevor die neuen Mieter einziehen. Nein, er hat zugesagt, er wird etwas völlig Neues schaffen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es keinen Tod mehr geben wird. Und der ist ja in unserer Welt der lebensbestimmende Faktor. Schauen wir in die Vergangenheit. Wie hat es denn begonnen? Als Gott die Erde schuf mit allem drauf und auch den Menschen geschaffen hatte und hinschaute, was er gemacht hatte, da stellte er fest, wie war es? Es war sehr gut. Und erst durch den ersten Betrug der Menschheitsgeschichte, da kam Misstrauen hinein, da kam Krankheit, da kamen Existenzängste, Mord und Tod in diese Welt. Die Welt hat sich dann völlig verändert. Es ist eine ganz andere Welt geworden, als dieser Gott am Anfang geschaffen hat. Der Mensch wollte wie Gott sein, und wo landete er? Er landete am Müllhaufen seiner eigenen Existenz, in einer Sackgasse, völlig trostlos. Es gab keine direkte Verbindung mehr zu Gott. Und der Mensch war von Gott getrennt und diese Welt war eine andere. Doch Gott hat seine Schöpfung nicht vergessen, er hat sie nicht fallen gelassen. Und wenn man sich anschaut, was Gott dann zum Satan gesagt hat, zur Schlange, als das Ganze passiert ist, dann habe ich den Eindruck, dass Gott damals bereits den gesamten Plan bis zum Ende durchgedacht hatte, bis zur versprochenen Neuschöpfung, als er gesagt hat, ein Nachkomme wird dir den Kopf zertreten, zur Schlange. Und wenn man jetzt die Prophetenaussagen anschaut, etwa 750 Jahre bevor Johannes diese Offenbarung bekommen hat, da hat Gott durch den Propheten Jesaja gesprochen und hat seine Pläne angekündigt. Jesaja lebte auch in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Die Welt wurde damals gerade von großen Eroberungskriegen erschüttert. Große Heere kamen vom Osten, vom Norden her, und Israel und Juda hatten sich schon längst von ihrem Gott abgewandt. Sie haben sich den Göttern der Nachbarvölker zugewandt. Sie haben sich Götzenbilder gemacht und haben diese Götzenbilder auch im Tempel zeitweise sogar aufgestellt und haben Gottes Zorn für diesen Treubruch natürlich sich zugezogen. Die Assyrer hatten das Nordreich Israel zu der Zeit bereits erobert und Jesaja hat von Gott einen ganz miesen Auftrag bekommen. Er soll in Juda Zerstörung ankündigen. Und da war er nicht gerade beliebt dafür, dass er diese Dinge ansagte. Er soll Zerstörung und Vertreibung ankündigen. Gott lässt sein Volk wissen, dass die Eroberung des Landes durch fremde Völker und die Zerstörung die Folge ihrer Untreue sind, aber dass er trotzdem an seinem Bund festhält. Sein Bund ist für die Ewigkeit und an dem hält er fest, auch wenn die Menschen untreu sind. Und mitten in Katastrophenmeldungen, die er zu sagen hat, verkündet Jesaja die größten Zusagen Gottes, die wir in den Prophetien haben. Er verkündet den Retter, er verkündet die Rettung aller Menschen, nicht nur des Volkes Israel. Er verkündet, dass Gott einen Retter senden wird für die ganze Welt. Und das Gericht und die Zerstörung sind nicht das Ende. Sie gehören zu einem gesamten Plan des Schöpfers. Zu seiner Zeit wird er dann etwas Neues schaffen, sagt er, so wie es von Anfang an geplant war. In Jesaja 65, 17, da lesen wir, so spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Johannes kannte natürlich diese Prophetin von Jesaja. Er war schließlich ein Jünger von Jesus. Er war Jünger des von Jesaja angekündigten Retters. Doch diese Vision, die er jetzt sah, die haute ihn um. Sie erschien für den Johannes wie ein schöner Traum. So als würde er einen Science-Fiction-Film anschauen. Und weil es so unglaublich war, sagte Gott zu Johannes, was du da siehst, das ist kein Traum, das ist wahr. Deswegen schreib's bitte auf, dass es nicht verloren geht. Schreib es auf, es ist wichtig. Mit Aussagen über die Zukunft, da haben wir manchmal ein Problem. Wir können es oftmals nicht so ganz richtig einordnen, auch wenn es aufgeschrieben ist. Viele haben schon ein Problem, wenn der Arzt sagt, mach dieses oder mach jenes konsequent und dann komm ein Jahr später wieder, dann schauen wir an, was sich getan hat. Ein Jahr, das ist so weit weg und so schnell vergessen wir das Ganze, wenn uns nichts mehr wehtut nachher. Daher brauchen wir auch einen Blick in die Gegenwart. Das ist der dritte Punkt. Wie ernst nehmen wir Aussagen über die Zukunft? Wie sehr vertrauen wir darauf, dass das auch wirklich stimmt? Und welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Wir müssen die erforderlichen Maßnahmen in den Alltag einbauen, sagen uns die Fachleute, damit sie funktionieren, damit sie auch wirklich halten dann. Sonst bleibt es bei guten Vorsätzen. So wie jedes Jahr Neujahr, wir können die vom alten Jahr wieder im nächsten Jahr hinschreiben und sie bleiben Vorsätze, wenn wir sie nicht in den Alltag einbauen. Und der Kontrolltermin muss im Kalender stehen. Und selbst dann, wenn es ein fixes Datum gibt für eine ganz bestimmte Sache, haben viele Menschen auch noch ein Problem und sie sind dann nicht vorbereitet, wenn es soweit ist. Denkt an die situative Winterreifenpflicht. Alle Autofahrer wissen hoffentlich, wovon ich spreche. Der 1. November ist der Tag, an dem alle Autofahrer Winterreifen drauf haben sollten. Und wenn am 1. November dann wirklich Schnee liegt, wie viele haben dann wirklich Winterreifen drauf? Bei weitem nicht alle. Und so manche fahren dann mit den Sommerreifen in den Straßengraben oder stecken irgendwo fest und kommen nicht weiter. Sie waren nicht vorbereitet. Bei der Ankündigung von zukünftigen Ereignissen ohne bestimmten Zeitpunkt, da tun wir uns noch viel schwerer. Das haben Untersuchungen von Katastrophen in den letzten Jahren gezeigt, die sich vorher ankündigten. Und viele Katastrophen haben sich angekündigt. In vielen Fällen wurden die Warnungen, die ausgegeben wurden, einfach ignoriert. Sie wurden nicht weitergegeben oder die Menschen haben das trotzdem nicht beachtet. Bei vielen Menschen tritt nämlich da etwas ein. Bei nicht greifbaren Warnungen tritt ein optimistischer Verdrängungsmechanismus ein. Und der besagt, mich wird es sicher nicht treffen. Andere reagieren mit einer anderen Reaktion. Und die heißt totale Fehleinschätzung. Die Fehleinschätzung heißt, ich kann rechtzeitig reagieren, wenn es soweit ist. Auch das ist in den meisten Fällen ein fataler Irrtum. Und ganz speziell, wenn es darum geht, was Jesus angekündigt hat bei seinem Wiederkommen. Jesus hat mit seinem Gleichnis von den 10 Brautjungfern, die auf den Bräutigam warten, ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es ein zu spät gibt. Jesus sagte, ich komme bald. Aber wann ist dieses bald? Macht euch bereit. Den Zeitpunkt für mein Kommen bestimmt nur der Vater. Über dieses Thema habe ich am 23.11. gepredigt. Wer es nachhören möchte, es ist auf der Gemeinde-Webseite noch immer verfügbar. Man kann es hören, Ich weiß es nicht, wie deine Gegenwart ausschaut. Vielleicht bist du gerade mit voller Energie dabei, etwas aufzubauen. Dein Turm soll möglichst hoch werden, dein Lebensplanturm. Und da hat Gott gerade nicht ganz so viel Platz. Ich denke gerade an eine Phase in unserem Familienleben, als wir etwas Neues aufgebaut haben. Da gab es Phasen, da war Gott so ganz weit weg, ganz weit am Rand. Er hat im ganzen Alltagsgeschehen wenig Platz gehabt. Es gab so viele Pläne und der Kopf war voll mit anderen Dingen. Aber vielleicht stehst du in einer ganz anderen Phase. Vielleicht kämpfst du mit Niederlagen und dein Leben kommt dir gerade vor wie ein eingestürzter Jenga-Turm. Oder Krankheiten plagen dich und eine Diagnose mit ungewissem Ausgang hat dich gerade erschüttert und du weißt nicht, wo es hingeht. Wo immer du gerade stehst, Gott kennt deine Situation, Gott weiß um dich und er wartet darauf, dass du mit deinen Gedanken, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten zu ihm kommst, dass du mit ihm darüber redest. Gott hört dein Gebet. Und wenn wir nach seinem Willen beten, haben wir die Zusage, dann wird er uns auch erhören, dann wird er unser Gebet erfüllen. Wo erfahren wir seinen Willen? In der Bibel. Wir müssen die Bibel lesen, damit wir wissen, was sein Wille ist. Sonst werden wir eher nach unserem Willen beten. Und wir werden dann in der Realität sagen, Herr, tue unseren Willen. Und viele Gebete in der Bibel sind auch so formuliert, dass die Beter sagen, Herr, du hast gesagt. Und dann wird eine Zusage Gottes angesprochen. Du hast gesagt. Die Beter reden mit Gott über seine Zusagen und wir dürfen ihn beim Wort nehmen. Reden mit Gott bringt Veränderung. Das Reden mit Gott kann sogar die Welt und die Weltgeschichte verändern. Auch da haben wir ein wunderbares Beispiel in der Bibel. Gerade zur Zeit Jesaja, in dieser ganz schwierigen Zeit, wo die Assyrer vor der Tür standen, da lebte der König Hiskia in Jerusalem. Das war das Reich Juda. Es ist die Zeit, in der die Assyrer alles überrollen, was ihnen in die Wege kommt. Und Hiskia schickt Boten zu Jesaja, soll Gott um Hilfe bitten. Er hat nicht selber gebetet. Er hat den Propheten gebeten. Red mit Gott, er soll was tun. Und der König wollte mit Verhandlungstaktik und Geld versuchen, die Assyrer abzuhalten. Er wollte die Eroberung durch die Assyrer, durch große Geld- und Goldgeschenke zurückhalten. Und er hat ihnen das für Frieden angeboten. Die Assyrer haben es genommen, sind abgezogen und wiedergekommen. Bei nächster Gelegenheit standen sie wieder da und haben den König ausgelacht, haben über seinen Gott gelästert und haben gesagt, dein Gott kann uns genauso wenig helfen wie die Götter der anderen Königreiche, die wir so gerade überrollt haben. Und in seiner großen Not vor einem übermächtigen Gegner fing Hiskia selber an, Gott anzurufen. Er, der bisher zum Propheten gesagt hat, bete für uns, betet selber. Und er schildert ihm seine Not und bittet ihn um Hilfe. Und während Hiskia noch betet und gerade am Fertigwerden ist, da kommt ein Bote von Jesaja zu ihm, des Propheten, und lässt ihm sagen, so spricht der Herr. Du hast zu mir um Hilfe gerufen gegen den Assyrerkönig Sanherib und ich habe dein Gebet gehört. Weil du gebetet hast, werde ich dir helfen. Ich werde diese schwere Zeit dir überstehen lassen. Es wird noch eine Zeit dauern. Es hat dann 3 Jahre gedauert, bis Normalität wieder eingetreten ist. Das hat er ihm auch angekündigt. Aber ihr werdet die Zeit überstehen. Und durch einen Engel Gottes wurde das Heer der Assyrer bei diesem Angriff geschlagen und sie mussten abziehen. Und erst Generationen später, nach dem Tod von Hiskia, wurde Jerusalem durch die Assyrer erobert unter Nachfolgerkönigen von Hiskia. Gott hört jedes unserer Gebete. Sein Wunsch ist es, dass wir ihm nicht nur anrufen, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wir nicht mehr weiter wissen, sondern er möchte, dass wir eine Liebesbeziehung mit ihm eingehen und jeden Tag und jede Minute, wenn es geht, mit ihm Kontakt aufnehmen und mit ihm reden. Das Reden mit Gott soll eine Routine für uns werden im Alltag, den ganzen Tag über. Und ja, für die meisten von uns gibt es seit mittlerweile vielen Jahren eine Gewohnheit, die einfach nicht mehr wegzudenken ist. Der Blick aufs Handy. Einer Umfrage nach, wie lange dauert es in der Früh nach dem Aufstehen, dass wir zum Handy greifen? Die meisten greifen nach spätestens 5 Minuten zum Handy und schauen drauf. Die, die nicht so ganz vertraut sind mit dem Handy, nach einer halben Stunde. Angeblich greifen wir jeden Tag über 2000 Mal da drauf. Wischen, tippen, schreiben was, schauen nach, was es Neues in der Weltpolitik gibt, was Freunde posten, was es Neues im Chat oder auf Social Media gibt. Und wir bleiben damit auch in Kontakt miteinander. Was wäre, wenn wir jedes Mal, wenn wir aufs Handy schauen und Postings sehen, die Familie sowieso, die sind jetzt gerade im Norden Deutschlands und die anderen, die sind in Holland und da gibt es welche, die sind da in Neuseeland auf Urlaub jetzt. Deswegen sind sie heute nicht im Gottesdienst. Interessante Fotos, die sie da geschickt haben. Was wäre, wenn wir für diese Personen, von denen wir gerade so erfahren oder ein E-Mail lesen von ihnen, dass sie krank sind und dass sie deswegen nicht kommen können, wenn wir für diese kurz beten und sie segnen, sie unter den Schutz Gottes stellen in diesem Moment, das dauert wie lange? Keine 5 Sekunden. Wir können natürlich auch länger für sie beten. Das wird ihnen sicher auch gut tun. Aber wir sollen nicht nur für unsere Freunde, die uns lieb sind, Gottes Segen erbitten, auch für jene, die gerade einen Shitstorm über uns losgelassen haben, auch für die sollen wir beten, gerade für die, die brauchen es ganz besonders, hat Jesus gesagt. Betet für eure Feinde. Und dann wird aus dem Suchtfaktor ein Segensfaktor, ein Segensbringer für uns selber und für die wir beten. Und das Handy und Social Media, die sind ja für uns mittlerweile zu Herrscher des Alltags geworden. Wir können ohne dem fast gar nicht mehr leben. Unser Herz soll aber nicht diesem Herrscher gehören. Unser Herz soll Gott gehören, dem Herrscher des Universums, dem König des Universums. Und er will unser Herr sein. Es ist sicherlich ein Wachstumsprozess, für den wir vielleicht manche alte Gewohnheiten ablegen müssen und Neues erlernen. Und Paulus sagt, wer sein Herz Gott gibt, der wird eine neue Kreatur. In 2. Korinther 5, 17, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Jetzt in der Gegenwart, Gottes neue Schöpfung ist bereits losgestartet. Sie hat schon begonnen. Er gibt uns ein neues Herz, eine neue Gesinnung. Mit dem alten Herzen, mit dem alten Denken würden wir in Gottes neue Welt ja überhaupt nicht reinpassen. Und für die Zukunft haben wir Jesu Zusage in Johannes 14, Vers 2. Da sagt Jesus, bevor er zurück zum Vater ging: Ich bereite Wohnungen für euch vor. Und wenn alles bereit ist, dann komme ich wieder. Und wenn er wiederkommt, wird Gott selber unter den Menschen wohnen. Und Gott wird alle Tränen abwischen. Und es wird keine Schmerzen, kein Leid und keinen Tod mehr geben. Und Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Das nächste Lied, das wir jetzt gleich singen werden, das soll unser Gebet sein, das wir in den Alltag mit hineinnehmen, dass wir jeden Tag immer wieder auch Gott anvertrauen dürfen. Und wir sollen alle unsere Anliegen vor Gott bringen. Ihm soll unser ganzes Herz gehören. Ihm, dem König des Universums.